Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Episode 52. Der Stammtisch meldet sich aus, naja, Sommerpause ist es ja nicht, wir sind ja immer noch da und der Puck flitzt weiterhin übers Eis. Dennoch wollen wir natürlich über das Eishockey, über die Münchner Seite des Lebens noch immer ein bisschen sprechen. Es tut sich ja immerhin immer noch ein bisschen was und deswegen heute auch volle Kapelle. Wir sind immer noch nicht müde, ob des Eishockeys in München, deswegen auch die komplette Packmas-Runde heute am Start mit Sebi, Egel und auch Gilbert. Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
Servus.
Servus.
Wie geht's euch so? Sommerlaune schon angekommen? Eher nicht, oder?
Hast du schon mal aus dem Fenster geschaut?
Ich kann sagen, bei dem Wetter eher Spätherbstlaune.
Ja. Nein, ja, absolut. Es läuft ja auch noch ein bisschen Eishockey, da läuft ja so eine Weltmeisterschaft, über die wir heute auch noch sprechen möchten. Aber wir gucken zuerst, wie schon erwähnt, auf die Münchner Seite des Lebens. Und da sind ein, zwei Themen durchaus aufgeploppt, über die wir reden müssen. Und wir starten mit einem Thema, mit einem alten Bekannten, dem wir vor einigen Wochen den Meistertitel gewünscht hätten. Ist nicht passiert. Nicht nur das ist nicht passiert, nein, er ist auch seinen Job in Wolfsburg los. Die Rede ist natürlich von Pat Cortina. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in der Eishockey-News stand da ein interessanter Nebensatz auf der Münchner Seite, und zwar, dass Pat Cortina möglicherweise vor einer Rückkehr nach München steht. Bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Wie schaut's aus, Packmas-Runde?
Ja, ich dachte mir auch so, okay, gut, jetzt früh ausgeschieden im Viertelfinale, aber dann gleich einen anderen Trainer ins Spiel bringen. Hui. Ich denke, das war dann doch anders gemeint.
Ja gut, das ist die alte Connection. Also Pat hat ja eine tiefe Beziehung zum Münchner Eishockey. Und ich habe ja das Wolfsburg, das Heimspiel gegen die kommentiert. Und da war Pat auch vor der Eishalle. Und ja, ganz ehrlich, der kennt halt auch noch jeden dort und ratscht mit jedem. Von daher ist es ja naheliegend, diese Verbindung irgendwie herzuziehen.
Er ist ein, wie du sagst, super sympathischer Kerl. Habt auch noch so eine kleine Anekdote. Ich habe den auch mal getroffen bei BMW in der Niederlassung in München. Und ich war mir aber erst nicht sicher, ob es ist. Und dann bin ich auch keiner, der die Leute einfach so anquatscht. Aber man schaut dann doch ständig rüber und irgendwann kam er dann auf mich zu. Das war dann ganz nett und hat sich vorgestellt, ich bin Pat Cortina. Das war ganz lustig. Haben dann gesagt, ja, ich war mir nicht sicher, ich habe mich jetzt nicht getraut, sie anzusprechen, aber total netter Kerl, also wie der Egel sagt, und ja, passt eigentlich nach München, und wenn es eine Chance gibt, den wieder hier irgendwie einzubinden, ich meine, als Trainer wird das erstmal nicht möglich sein, aber wenn man ihn irgendwie einbinden kann in die Organisation auch, warum nicht?
Man darf auch sagen, beim EHC München, auch wenn es noch ein paar dazwischen gab, es bleiben halt zwei Trainer hängen, das eine ist Don Jackson, dem wir die Meisterschaften verdienen. Und dann aber, ich sage jetzt mal, immer noch mindestens genauso groß für die, die lange dabei sind, ein Pat Cortina, der den EHC erstmal überhaupt dahin gebracht hat, wo er jetzt mit ist, also in der ersten Liga. Und das wird ihm so schnell in München keiner vergessen.
Absolut nicht. Ein interessantes Thema. Und da trifft sich's gut, dass sich die Podcast-Bubble ja immer ganz gut kennt und auch sehr spontan ist. Und deswegen haben wir gleich mal nachgehakt. Denn auch in den Wolfsburger Nachrichten wurde das Thema aufgegriffen. Und da dachten wir uns, klopfen wir doch mal an bei 3&3 Overtime beim Kollegen Sven Grosche. Und wie es der Zufall möchte, hockt auch er gerade an seinem Mikrofon. Und deswegen sage ich schönen guten Abend und danke für die Spontanität. Sven Grosche, grüß dich.
Ja, hi in die Runde. Hallo. Das war so spontan, dass ich mir nicht mal ein Bier hier hinstellen konnte und mit euch mal anstoßen konnte. Ja, der Florian hat mich angeschrieben, ob ich dazu was sagen kann. Und in der Tat konnte ich dazu was sagen, weil ich nämlich vor ein paar Minuten, na gut, jetzt ist es mittlerweile schon ein, zwei Stunden her, dass ich mit Pat Cortina tatsächlich gesprochen habe. Natürlich gehört sich das, wenn so ein Trainer, und der hat sich nun mal verdient gemacht, jetzt auch im Wolfsburger Eishockey mit der Vizemeisterschaft, dass ich den gerne für den Podcast dann auch nochmal für unsere Hörer dann nochmal quasi ins Gebet nehme und nochmal höre und ja, ein Fazit von ihm und eine Bilanz sozusagen seiner Wolfsburger Zeit hören wollte. Ja, und natürlich habe ich ihn tatsächlich auch auf diese Nachricht, ich hatte es auch nochmal woanders gelesen, dann angesprochen und ja, er hat mir dazu dann auch was gesagt. Er hat das so ein bisschen dementiert, aber ja, nicht so richtig. Ich habe das, ich könnte euch einfach mal den Teil, den ich da aufgenommen habe, aus dem Interview mal einspielen, wenn ihr möchtet.
Ja, hau raus, Sven. Infos aus erster Hand.
Ab ja, geht's. Ganz sozusagen druckfrisch. Okay, hier ist er. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass du eventuell mit einer Drittligamannschaft, die mit München in Verbindung steht, also dass du da in die Richtung irgendwie gebracht wirst. Ist da was dran?
Ja, ich bin in Deutschland seit 2006 und meine erste Aufgabe oder meine erste Herausforderung war in München und ich und Christian Winkler sind sehr gute Freunde auch, weil wir haben 8 Jahre zusammengearbeitet und wir reden oft. Wir reden nicht, wann wir spielen gegeneinander, aber wir sind Freunde und ja, natürlich, ich rede mit Christian, aber das hat nichts zu tun mit meiner Zukunft. So, wir sehen, was passiert, weil, wie gesagt, ich war nicht überrascht, aber ich kann nicht sagen, dass diese decision, Entscheidung hat, you know, I can't say I'm happy with the decision. So, ich brauche ein bisschen Zeit zu verdauen und verstehen und ja, ich muss auch, wie gesagt, meine Familie kümmern und ich möchte nicht eine andere Situation finden, wo wir Umzug und für 1,5 Jahre oder 2 Jahre und dann wir sind nochmal unterwegs. Das ist schwierig für die Familien.
Ja, das war Pat Cortina bei mir vorhin im Interview. Das ganze Interview kann man dann übrigens, ja wahrscheinlich, wenn ihr das veröffentlicht, werden wir das auch veröffentlichen. Also insofern könnt ihr da parallel dann nochmal mit reinhören in das ganze Interview.
Da machen wir natürlich dann, aber gehen wir natürlich die Props weiter. Also wenn ihr diese Folge hört, schaut mal rüber bei 303 Overtime, die neue Folge, dann das komplette Interview mit Pat Cortina. Da gehe ich davon aus, Sven, so wie ich dich kenne, richtig schön nachgebohrt und nochmal seine gesamte Wolfsburger Zeit so ein bisschen beleuchtet, oder?
Ja, doch, vor allen Dingen habe ich noch da mal nachgefragt oder habe ihn mal um so ein persönliches Fazit nochmal gebeten. Und es ist ja bekannt, dass er in Wolfsburg nicht so beliebt war, wie er vielleicht, oder nicht bei allen Wolfsburger Fans so beliebt war, wie er vielleicht bei den meisten Fans in München beliebt war. Und da hat er dann auch einen guten Tipp nochmal für die Wolfsburger Fans. Ist ja so ein bisschen emotional auch geworden da bei dem Interview. Also ich fand es war insgesamt ganz ganz toll, dass er sich da nochmal so viel Zeit, ist fast eine Dreiviertelstunde geworden. So viel war gar nicht geplant, aber er hat sich wirklich Zeit genommen und hat nochmal alles, ja, diese 2 Jahre so ein bisschen beleuchtet. Fand ich klasse.
Stark. Also vielleicht mal die Frage in Runde mit den Worten hier, die wir jetzt von Pat Cortina aus erster Hand quasi jetzt bekommen haben. Das klingt so ein bisschen danach, wir sind in regelmäßigem Austausch, wir wissen, wie es uns geht, beidseitig. Das mag ein Status quo sein, aber da ist die Schranke ist nicht unten.
Nee, also für mich hört sich das so an, er sucht halt eine dauerhafte Aufgabe und braucht Sicherheit für sich, für seine Familie und sucht was mit einer längeren Perspektive. Also ganz ehrlich, Red Bull Hockey ist groß und die Organisation, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es was für Pat Cortina gibt, auf Dauer.
Ja. Der Standort wächst ja jetzt auch in den nächsten 1-2 Jahren noch, ne?
Von Garmisch nach Bozen sind es nur 2 Stunden mit dem Auto, also so weit.
Ja, wir hatten doch auch mal in irgendeiner frühen Folge über ein eventuelles DNL-Team ja auch gesprochen in München. Das wäre vielleicht auch eine Aufgabe, ja, mit einer neuen Halle, wenn mehr Eisflächen zur Verfügung sind. Wäre das natürlich auch eine Option, dann ihn wieder beim Stammverein einzubinden für ein DNL-Team. Also, wie der Igel sagt, also in der Organisation, auch dann beim EV, da gibt es schon genügend, was man machen könnte und was man ihm auch an die Hand geben könnte. Und ich glaube, so Entwicklung oder sowas, ist ja keine Eintagsfliege, wo du nach Erfolg beurteilt wirst, wie du in der Saison abschneidest, sondern, da kannst du was aufbauen. Und das wäre dann auch vielleicht genau sowas, was er auch sucht.
Und
Jetzt
wenn man
spielt
jetzt
ja
mal,
auch
Sven,
mit.
wenn ich dich da mal kurz noch mal mit reinholen darf, als ich ja bei euch auch mal zu Gast war, haben wir auch darüber gesprochen, dass Pat Cortina auch junge Spieler einfach mal ins eiskalte Wasser schmeißt und denen Vertrauen schenkt und sie aufbaut. Es würde ja tendenziell mit dem, in Anführungszeichen, erweiterten Münchner Unterbau, der jetzt langsam breiter wird, das wird ja sogar ein bisschen passen. Auch aus deiner Erfahrung, wie du Pat Cortina ja in Wolfsburg auch erlebt hast.
Ja, genau. Also ist ja dann Tyler Haskins noch geholt worden. Der hat dann sozusagen im Auftrag des ganzen Trainerstaffs dann sich um die Entwicklung der jungen Spieler auch gekümmert. Dennoch ist es natürlich so, dass so ein Head Coach, sagen wir, die Fäden zusammenhält, ne? Und auch in der Zeit, als Tyler Haskins noch nicht so als Entwicklungscoach mit dabei war, also Anfang der letzten Saison, so bis ungefähr Januar, Februar, da kam dann Haskins dazu, hat ja zum Beispiel Janine Hus unheimlich viel Eiszeit bekommen. Der hat eigentlich die gesamte Saison über gespielt. Ich glaube, der war bloß 2 Spiele mal in Kassel. In dieser Saison hat Ninus bis auf die Zeit, als er verletzt war, jetzt ganz zum Schluss, als er da den Headshot gekriegt hat, sozusagen, den Kopfscheck. Und die Zeit, als er bei der WM war in Edmonton, hat er eigentlich auch permanent gespielt. Der war eigentlich bis auf ein Spiel, glaube ich, wo er mal ein bisschen eine Auszeit bekommen hat, weil er vielleicht doch ein bisschen überspielt war. Aber ansonsten hat er regelmäßig seine Einsätze bekommen. Auch Rabe, der natürlich jetzt nicht so viel wie, weil er noch nicht so weit ist wie Ninus, aber Adam und so. Und auch so Spieler wie Busch, die sich in der letzten Saison unheimlich weiterentwickelt haben, die ja zu Beginn der Saison sogar noch in der Oberliga spielen mussten, in Anführungsstrichen, weil er einfach noch nicht so weit war. Der sich dann aber peu à peu unter Cortina dann tatsächlich weiterentwickelt hat. Und hat jetzt einen Folgevertrag gekriegt. Also der hat sich komplett etabliert in der DEL. Und ich denke schon, dass man da gewisse, also dass man das auch Cortina zurechnen kann, dass er eben diesen jungen Spielern immer wieder viel Eiszeit gibt, ihnen viel Vertrauen schenkt, wie man das heute so sagt. Und ja, in der Regel dann das Ganze mit Spielerentwicklung, nicht unbedingt mit Toren, denn der Janinus, das habt ihr vielleicht auch mitverfolgt, hat nicht wirklich viel gescored. Ein Tor hat er geschossen und ich glaube ein Assist oder 2 Assists gehabt. Aber er hat sich spielerisch weiterentwickelt, so als Persönlichkeit auf dem Eis. Und das ist eigentlich auch was ja zählt. Das Scoring, das kommt irgendwann von allein. Da gehören ja auch immer viele Umstände dazu, aber diese spielerische Weiterentwicklung, die hat man ganz deutlich bei ihm festgestellt. Er wird immer kompletter, hat als Center gespielt und ich sag mal, wenn du als so junger Spieler wie der Janinus dann als Center spielst, auch wenn es in der vierten Reihe ist, da gehört schon viel Vertrauen dazu. Er hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, aber er hat es so gelöst und das rechne ich Pat Cortina wirklich hoch an. Und ich glaube, wie du ihr schon gesagt habt oder gemutmaßt habt, sowas könnte eine sehr, sehr gute Aufgabe für ihn sein, weil er doch ein sehr einfühlsames Gemüt hat. Also er ist keiner, der draufhaut, so wie es früher war, vor 10, 15 Jahren, wo man erstmal die Spieler eingenordet und eingestampft hat, und dann quasi neu geformt hat, sondern er ist einer, der spricht viel mit denen und er macht das auf eine sehr, ja, teilweise rührende Art und Weise, wie er dann die jungen Spieler dann auch oder eigentlich alle Spieler dann fördert und fordert natürlich.
Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, was vor allem die langjährigen EHC-Fans angeht, also da würde er hier wirklich offene Arme einrennen. Also ich glaube, für einen Pat Cortina ist in München auf alle Fälle emotional Platz. Dass München für ihn ein spezielles Pflaster ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wir haben es ja schon mal gesagt, wenn hier irgendwann mal 2 Trainerstatuen vor der neuen Halle stehen sollten, dann ist es die von Pat Cortina und die von Don Jackson. Und wir haben auch schon die Werbung gemacht, eine Jackson-Bar in der neuen Halle hätte durchaus auch Stil. Sven, wir wollen ganz herzlich Danke sagen, dass du ganz spontan hier reingesprungen bist und uns quasi, ja, druckfrisch hast du gesagt, aufnahmefrisch,
Genau.
Diesen kleinen Schnipsel mit präsentiert hast. Vielen Dank dafür. Hört rein in die neue Folge von 3 on 3 Overtime. Da ist Pat Cortina pur zusammen mit Sven Grosche. Und ja, Sven, herzlichen Dank dir und einen schönen Abend noch.
Ja, kein Problem. Viel Spaß euch noch beim Aufnehmen. Macht's gut.
Danke dir.
Vielen Dank. Servus.
Ciao.
Servus.
Pat Cortina und der EHC München. Spannend, wenn das so kommen würde.
Ja, auch deswegen spannend, weil ich glaube schon, dass Pat Cortina dann seine Philosophie, wie man Eishockey spielt, auch nochmal ein bisschen anpassen muss.
Wird definitiv so sein. Der Meinung bin ich auch, ja.
Wobei dann dieses vertrauensvolle Verhältnis mit Christian Winkler, das ja eh schon da ist, dann natürlich Christian Winkler jetzt auch noch auf einer höheren administrativen Ebene unterwegs. Aber ich glaube, das Einfinden, Zurechtfinden, dann auch mit einem erfahrenen Mann wie Michael Wolf, also noch nicht in der neuen Position, aber so grundsätzlich, ich glaube, das könnte funktionieren. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben und das weiterhin verfolgen. Ein sehr spannendes Thema. Andere Ebene. Neue Aufgaben gibt es auch für einen Spieler, der in dieser Saison eher kurzfristig zum EHC Red Bull München gewechselt war. 18 Spiele waren es dann, am Ende 3 Tore, eine Vorlage. Die Rede ist von Andrew Abbott. Der hat ja jetzt seine Karriere beendet im zarten Alter von 38 Jahren. Er kehrt zurück an die alte Wirkungsstätte zum SC Bern und wird Sportchef dort.
Die haben jemand ganz Erfahrenes gesucht.
Ja, ja, das ist das, was auch in der Schweiz so ein bisschen für Kopfschütteln sorgt, vor allem bei den Berner Fans. Da hatte man ja vor der Saison Florence Schelling verpflichtet, ehemalige Nationaltorhüterin von der Schweiz, weiblicher Schweizer Eishockey-Profi, und hat da auch für Novum gesorgt, indem man einen weiblichen Sportchef da installiert hat. Und ja, das Ganze ging dann sportlich auch ein bisschen in die Hose, und das hat man dann, ja, wie es halt dann immer so ist, diesmal war es nicht der Trainer, sondern der Sportchefin angekreidet, und hat sie dann unter anderem auch, das muss ich kurz zitieren, den Sportdirektor vom SC Bern, Florenz Schellung hat in ihrem Jahr vieles bewirkt, bringt aber für die kurz- und mittelfristig schwierige Situation des SC Bern nicht die genügend große Erfahrung mit. Und da muss man natürlich dann schon ein bisschen schmunzeln, wenn man auf der anderen Seite dann einen Andrew Abbott verpflichtet, der natürlich den Verein kennt, gar keine Frage, aber halt von den Manager-Qualitäten dann doch, glaube ich, auch. Also er wurde Sportchef-Rookie genannt oder Manager-Rookie, den sie jetzt da verpflichtet haben. Also es ist natürlich schon eine etwas seltsame Entscheidung, das so zu machen, meiner Meinung nach, jemanden zu schassen, der angeblich keine Erfahrung hat oder dem die Erfahrung einfach fehlt, und dann jemanden hinzustellen, der eigentlich genau die gleichen Voraussetzungen mitbringt. Also zumindest fragwürdig.
Interessant insgesamt sowieso, was da so im Schweizer Eis.
Ja, die abgeht. Junge Dame hast damit eigentlich völlig verheizt, oder?
Ja, also das ist ja spannend, was die da macht.
Muss ja wohl Potenzial haben.
Ja.
Sonst hätte man sie ja nicht geholt. Also ein reiner Marketing-Gag wird sie wohl kaum gewesen sein. Und was man am Anfang ja so gelesen und gehört hat über sie, hält man ja ganz große Stücke auf sie. Und also das Jahr tut ihr jetzt auch keinen Gefallen. Und wie gesagt, so kannst du Leute mit Potenzial dann auch verheißen.
Ist vor allem spannend, wie sich dann ein Andrew Abbott, also Steigeruch hat er ja, aber wie er sich jetzt in dieser neuen Rolle in Bern einfügen wird.
Ja, er fängt ja nächste Woche an, hat am 1. Juni seinen ersten Arbeitstag und wird dann ja so ein bisschen angelernt eigentlich vom Sportdirektor von Reto Raffainer. Also ja, muss man schauen. Also man sagt auch, der SC Bern, ich zitiere nochmal aus dem Artikel, der hat sich bewusst dafür entschieden, jemanden, der mit der SCB-Philosophie vertraut ist, aufzubauen und in die Arbeit des Sportchefs einzuführen. Ja, wie gesagt, also das bringt er natürlich mit. Er kennt wahrscheinlich viele Leute, er kennt das Umfeld auch, aber ja, das Fachwissen für eine Managerposition ist halt dann doch nochmal was anderes, als da ewig auf dem Eis rumzufahren. Und da können wir gespannt sein. Der SC Bern ist ja eh so erfolgsverwöhnt, und wenn da nicht der erste Platz in der Hauptrunde rauskommt, dann ist das ja schon ein Riesendrama in der Schweiz. Und von daher, ja, bleibt spannend. Die haben ja, glaube ich, auch am Ende in der Saison auch nur noch von dieser Quotientenregelung profitiert, weil ja nicht alle Spiele zu Ende gespielt worden sind, und haben dadurch dann mit Glück noch die Playoffs irgendwie geschafft. Also von daher ja, bleibt abzuwarten, wie Andrew Abbott da denn einschlägt. Hoffentlich besser für den SC Bern als dann bei München.
Der Sportdirektor Ralf Reiner hat auch gesagt, wir haben mit mehreren Kandidaten ausführliche Bewerbungsgespräche geführt, und Andrew Abbott hat sich dabei als bester unter sehr guten Anwärtern herausgestellt.
Als günstigster wahrscheinlich, ja.
Ich kann sagen, da würde mich echt mal interessieren, wer die anderen Kandidaten waren.
Ed Cortina wahrscheinlich.
Aber auch eine sehr spannende Geschichte. Aber wir wünschen Andrew Abbott trotz kurzen Münchner Intermezzos auf alle Fälle alles Gute beim SC Bern. Der Wechsel vom Eis in die Büros ist nicht unbedingt der einfachste. Fragt mal nach bei Michi Wolf. Auch der muss sich jetzt umgewöhnen. Der hat allerdings den Vorteil gehabt, haben wir auch mal schon drüber gesprochen, dass der jetzt ein bisschen Puffer dazwischen hatte, um einfach mal runterzukommen.
Ja, und er ist ja nicht in so einer entscheidenden Position, ist, glaube ich, wie Andrew Abbott dann und hat nicht den Erfolgsdruck. Ja.
Das ist absolut richtig. Egel, für dich auch eine interessante Meldung in diesen Tagen, denn dein Lieblingsspieler aus der
Kugula, oder wer?
AHL. Nein, ich rede tatsächlich über einen Spieler, der in München für Furore gesorgt hat, dann leider schon wieder abgezogen wurde, das Herz des Egels vor allem zum Bluten gebracht hat, der...
Ich dachte, zur Nationalmannschaft mit Cahun wollten wir erst später kommen.
Ja, da wird es auch zu tun,
bestimmt. Stark, aber ich rede über einen Finnen. und den Finnisch auch gut. Und lieber Egel, ja, der hat einen Up-Call bekommen in die NHL und die Rede ist von Kalle Kosseler.
Ja, das habe ich natürlich mitgekriegt. Aber die haben ja, ich glaube, 10 Spieler haben sie hochgezogen, nachdem ja die AHL erledigt ist und die NHL noch weiter, da sind sie ja noch weiter dabei und auch ganz gut am Start. Aber ich glaube, man sichert sich da halt ab für eventuelle Verletzte oder was halt so passieren kann und zieht deswegen die Spieler, die das Potenzial haben, halt nach oben. Von der AHL. Boah, ja, ich weiß nicht, was man sich wünschen soll. Also wenn der ERC wirklich Interesse an ihm hat, und das wissen wir ja alle gar nicht. Das sind ja auch immer nur Gerüchte und Wunschdenken. Aber wenn, glaube ich, wäre es schon leichter, wenn er kein NHL-Spiel macht.
Gar nicht so einfach, gell? Man wünscht ja das Beste.
Ja. Und jetzt sind es halt auch noch die Leafs und ja, nee, für die bin ich jeder falsche Ansprechpartner. Ja, kann der Gilbert vielleicht mehr erzählen, weiß ich nicht.
Nö, also was ich dazu sagen kann, ist auch nur das Gleiche wie du. Man hat halt aufgrund eben der Playoff-Situation, und da schaut es ja auch nicht schlecht aus, ich glaube, die führen ja sogar mit 3-0 oder 3-1 aktuell die Serie an. Und wie du gesagt hast, um sich da abzusichern, hat man halt alles, was noch so da war, hochgezogen eben, um vorbereitet zu sein, falls irgendwas passiert, falls irgendwas ist. Und da ist halt dann auch Kalle Kosseler logischerweise dabei. Wenn er jetzt nicht bei den Maple Leafs gespielt hätte, wäre er dann vielleicht woanders gelandet. Ja? Also ich denke, das ist ein ganz normaler Vorgang. Man sichert sich so halt ab. Auch natürlich jetzt der besonderen Corona-Situation geschuldet. Auch da muss man natürlich dann abwarten, brauche ich vielleicht noch einen oder nicht. Und wenn man dann schaut, das sind ja dann gleich, also gefühlt ist der halbe AHL-Kader jetzt bei den Maple Leafs gelistet, als Scratches dann, also als nicht aktive Spieler für ein Spiel. Und ob er dann noch zum einen Einsatz kommt, wird abzuwarten bleiben. Also ich würde jetzt mal Nein sagen, aber wer weiß schon.
Was von den Statistiken her war er auf jeden Fall der beste Spieler der Marlies. Was hier plus minus angeht, über einen Punkt pro Spiel gesammelt.
Die Marlies sind halt als Team jetzt auch nicht gerade das, wo ich sagen würde, das Bombe. Ne?
Ja, die Frage ist ja wirklich, ich meine, er hat ja eine Chance, vielleicht sich dann was auszusuchen. Ja, die Frage ist, ob es halt nochmal für einen großen Wurf reicht. Ich glaube, der Vertrag läuft ja jetzt aus nach der Saison. Und von daher muss man schauen. Klar, wenn er jetzt noch Einsätze kriegt, da bin ich beim Egel, da kann man nur hoffen, dass er eben nicht da spielt, dass er sich möglichst nicht für höhere Aufgaben empfiehlt, wenn denn München eine Option wäre in so einem Fall. Aber wenn doch, ich meine, persönlich kann man es ihm ja nur gönnen, ja, dass er dann nochmal irgendwie seinen Traum verwirklicht. Ich glaube, da hat er keine 20 NHL-Spiele in seiner Karriere. Also der wird sicher noch nach höherem streben. Aber wenn es eben nicht mehr dafür reicht, warum nicht zurück nach München?
Soll er sich bitte den Traum erfüllen, einmal deutscher Eishockeymeister zu werden.
Und die Champions Hockey League zu gewinnen.
Genau.
Vom Finanziellen her, ob jetzt AHL oder DEL, ich denke, da ist München in der Lage, mit der AHL einigermaßen zu...
Ja gut, die Frage ist halt, wo kriegt er einen Vertrag, weil er hat jetzt seinen NHL-Vertrag noch mit Toronto, also mit den Leafs, ich meine, das ist die gleiche Organisation, aber er verdient halt da auch nicht schlecht, ja, ich glaube, wir hatten das ja mal irgendwann in einer auch der ersten Folgen mal drüber gesprochen, ich glaube, das waren ja pro Jahr momentan noch 1,2 Millionen Dollar oder so, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, ich müsste jetzt auch nochmal nachschauen, aber wie gesagt, wenn er keinen Vertrag angeboten bekommt oder einen dann zu deutlich schlechteren Konditionen, wo er dann
Genau.
lieber nochmal das Abenteuer Deutschland haben möchte oder Europa, dann warum nicht?
Spannend. Die alte Rückennummer von Kalle Kossela trägt in München jedenfalls künftig Freddy Tiffels. Aber daran soll es nicht scheitern. Ein ganz kurzer Blick noch auf den Kader des EHC für kommende Saison. Ein Name schwebt ja immer noch so ein bisschen, das ist Matthew Maione. Dem Vernehmen nach pokert der noch um einen neuen Vertrag. Also da ist das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen, klingt aber so, dass grundlegendes Interesse besteht von beiden Seiten, dass er nochmal
Pokert
ein
er oder überlegt der ERC, ob er vielleicht nicht doch noch jemand anders findet?
Das ist leider zwischen den Zeilen nicht so ganz rauszulesen. Also ich verstehe es so, dass der Spieler pokert. Aber das ist meine Interpretation.
Weil der Sebi hatte ja schon ein paar Ideen an Goodies, die man dem dafür geben könnte, dass er da bleibt.
Er ist ein sehr großer Formel-1-Fan. Man könnte ihn auch mal zur Red Bull Formel 1 mal einladen.
Hätten wir gleich am Wochenende machen müssen in Monaco, dann wäre das Thema wahrscheinlich schon erledigt.
Ja, ab in die Boxengasse irgendwo und dann doch noch mal vorher den Vertrag hinlegen. Also,
Es kommen noch zwei Rennen in Österreich, nur so
wenn die
ja,
stattfinden, habe ich irgendwie schon
zum
mal gelesen die
Beispiel.
Woche,
Also,
es könnte auch sein, dass sie nicht stattfinden. Also,
ja,
Stand heute sind noch zwei Rennen geplant in
das
Österreich.
Versprechen kann man ja mal.
Also wenn das reicht,
Vielleicht hängt es auch
dass er dann
jemand
da
davon ab.
bleibt.
Ja, ich glaube, bei dem wird es auch das Finanzielle sein. Ich meine, der wird jetzt in der KHL auch nicht gerade wenig verdient haben, tippe ich jetzt einfach mal. Und wenn er die Option sich offen hält, dass er da vielleicht wieder hingeht, ja, könnte natürlich auch der Fall sein.
Das ist absolut richtig.
Ja, so oder so, wir brauchen da hinten nur einen Verteidiger. Und ich denke auch, wenn es er dann nicht wird, wird es hoffentlich schon einen Plan B geben.
Wir wollen nach vorne blicken, tun wir ja im Grunde schon so ein bisschen mit dem Kader. Wir müssen oder wir wollen erstmal dem sportlichen Aufsteiger in die DL gratulieren. Und das sind die Bietigheim Steelers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, denn die lagen im Finale der DEL2 ja 0 zu 2 zurück gegen die Kassel Huskies und haben es tatsächlich noch geschafft, das Ding zu drehen und haben sich den Titel in der zweiten Liga gesichert. Und damit haben wir jetzt einen sportlichen Aufsteiger in die DEL. Es geht nur noch um die Lizenz. Die muss natürlich geprüft werden. Und Bietigheim, wenn alles glatt läuft, als Team Nummer 15 in der DEL 2021-22. Und da frage ich jetzt einfach mal ganz einfach in die Runde. Was haltet ihr davon?
Ja, also grundsätzlich, dass es einen Aufsteiger gibt, finde ich super. Frischer Wind in die Liga und es ist auch nur fair dem DEL2-Meister gegenüber, Corona hin, Corona her. Dann spielst du halt mit 15 Teams und spielst ein bisschen verkürzte Playoffs, das geht schon einmal, also kein Ding. Bietigheim, ja, also, mei.
Hatten wir das nicht schon mal, dass die Meister geworden sind und es einen Aufsteiger gab?
Ja. Wie hießen die noch? Ja, Schwenningen, richtig, richtig, ja. Die haben sich damals am Meister vorbeigemogelt und haben sich die Lizenz von Hannover gekrallt. Naja, und jetzt darf Bietigheim dann nachziehen. Und schauen wir mal, was den Schwenningern jetzt die paar Jahre Vorsprung dann am Ende bringen, wie weit die jetzt schon die Nase vorne haben.
Es gibt auch schon die ersten Zahlen bezüglich Bietigheim für die DEL-Saison. Also Anfang Juli erhalten dann die Vereine erstmal Bescheid, ob die Lizenz erteilt wird. Der mögliche DEL-Neuling kalkuliert offenbar mit einem Gesamtetat von 3,3 Millionen Euro für die erste Saison im Oberhaus. Das ist eine Erhöhung um 20% gegenüber dem Budget der Vorjahressaison in Liga 2. Und der Geschäftsführer Volker Schoch meint, wir sind der kleinste und bescheidenste Standort der Liga. Und in diesem Zuge geht es darum, dass die Organisation mit dem geringsten Etatstand des letzten Jahres wohl die Fishtown Penguins war mit 4,9 Millionen Euro.
Ganz ehrlich, das ist sowas, was ich nimmer hören kann. Wir sind der kleinste und bescheidenste Standort und sie versuchen teilweise, sich echt zu überbieten im Kleinsein. Also jahrelang hast du aus Straubing die Story vom kleinen gallischen Dorf gehört. Iserlohn redet auch immer über sich selber so. Bremerhaven und jetzt die halt auch. Und müssen jetzt die Bremerhavener und Straubinger, die müssen jetzt quasi traurig sein, weil sie sich den Titel nicht mehr geben können, der kleinste Standort zu sein. Und das jetzt nicht mehr als die große Ausrede verwenden können, oder?
Die Frage ist ja, bleibt es bei diesen 3,3 Millionen? Ich finde, das ist ja immer diese Zahlengeschubste, das ist ja immer alles Makulatur irgendwann, ja. Jetzt lass es sportlich dann doch mal ein bisschen mehr laufen, dann geht's. Hatten die nicht erst finanzielle Probleme vor 2, 3 Jahren oder sowas? Also da stand es ja eh schon wieder kurz vor knapp. Also, wenn sie dann die Lizenz bekommen und das ist alles in Ordnung, ja, dann ist es okay, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die in Kassel das auch noch nicht abgeschenkt haben, ja. Wenn da Bietigheim keine Lizenz bekommt, dann werden die auch in den Startlöchern stehen. Also von daher.
Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja, da haben wir auch, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr mal drüber gesprochen gehabt. Bietigheim hatte ja zunächst gar keine Zweitliga-Lizenz für die vergangene Saison. Das ist ja auch sehr
dann
interessant.
Dann ist es noch gar nicht so lange her. Das war genau das, was ich meinte. Ja.
Falls sich irgendjemand fragt, wo dieses Bietigheim eigentlich liegt, der Ort heißt Bietigheim-Bissingen, liegt nördlich von Stuttgart bei Ludwigsburg. Vielleicht mal so eine kleine Info für zwischendurch.
So,
ja, Einwohnerzahl knapp 45.000.
Endlich noch ein Team in Baden-Württemberg.
Da braucht Schwenningen gar nicht mehr so weit zu fahren, siehst du mal.
Ja. Kann Schwenningen da ein paar Fahrtkosten sparen oder? Nee, wobei, die kommen ja zusätzlich dazu, weil es sind ja 15 Teams.
Also das Schönste ja wirklich an Bietigheim ist die Landstraße 1106. Da kommt man dann irgendwann Richtung Kleebronn in den Freizeitpark. Also der ist nach Tripsdrill. Top.
Okay.
Sehr schön. Also okay. Kann ich nur empfehlen für jeden, der noch
nicht dort war. Aber ich nehme dem jetzt, dass Bietigheim so grundsätzlich jetzt nicht unbedingt eine Reise wert ist.
Ich sage mal so, neue Teams, glaube ich, sind es wert. Und
aus München
nach Stuttgart ist jetzt auch nicht so weit.
Man kann es mit schönen Sachen verbinden.
Also du kannst schon glauben, dass ich da auf jeden Fall hinfahren werde bei ein neues Team, wie du schon sagst.
Ja, aber ich war ja da in DEL2-Zeiten schon oft und dann haben wir immer irgendwie gefühlt immer so mit einem Tor Unterschied verloren und
wird auch zukünftig so sein. Du weißt ja, wir verlieren gern mal bei den Underdogs irgendwie 2-1 oder 0-1 oder sowas.
Ja. Machen
wir jetzt nicht mehr in Schwenningen, sondern in Bietigheim.
Boah, ich weiß schon, aber dann ist dann wieder Mannheim angeschrieben am Verkehr. Ach nee.
Was vielleicht noch ganz interessant ist, der Steelers-Macher Schoch hat gegenüber der Bietigheimer Zeitung auch noch gesagt oder angekündigt, wir werden mit maximal 6 Ausländern in die Runde starten. Wenn wir die Kohle haben, können wir im Saisonverlauf immer noch nachlegen. Und weiter, ich traue unserer Mannschaft viel zu. Wir haben gute deutsche Spieler im Kader, die auch in der DEL zu den stärksten Deutschen gehören werden.
Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich die Farbe Grün beim Eishockey auch eher so...
Wir hören raus, der Sebi ist kein großer Fan der Steelers. Ja, aber zu der Aussage, ich meine, im ersten Moment muss man schmunzeln und sagen, okay, also Spieler, die zu den besten Deutschen in der DEL gehören, haben die Saison davor noch in Bietigheim gespielt, okay. Auf der anderen Seite, ja, was soll er machen? Er muss ja seine Mannschaft stark retten, reden, wenn er mit den Jungs spielen will, / muss. Aber ich bin da bei euch, also ob man das immer so um zu dem jetzigen Zeitpunkt glauben kann, 6 Ausländer und...
Der soll sich erstmal um seine Lizenz kümmern und ja. Da können wir dann gleich vielleicht, da nehme ich jetzt Flo was vorweg, die Brücke dann irgendwann auch zur WM schlagen. Denn wenn es dann welche der besten deutschen Spieler in der DEL wären, dann müsste ja mindestens einer mal im WM-Kader stehen. Und da, glaube ich, ist von Bietigheim, meine ich, keiner dabei.
Müssen wir auch mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Es gibt dann
noch nicht.
Normalerweise dann auch den Abstieg. Also das wird auch interessant, aber wir werden das weiter verfolgen und wir werden weiterhin drüber reden. Ansonsten noch 2 kurze Infos zu Bietigheim. Sie sind auf der Suche nach einem Partner in der DEL2, also nach einem Kooperationspartner in der DEL2 oder der Oberliga. Und die neue Halle, die dann für uns interessant werden könnte, also die Bietigheimer Arena, 4.517 Zuschauer fast, das ist relativ neu, also könnte aber interessant werden.
Mit wem waren die denn jetzt eigentlich der Partner? Weil dann muss ja jetzt noch jemand einen neuen Partner suchen. Weißt du das zufällig, jemand?
Zwischendurch, während ihr sucht, ich finde das von den Finanzen her, wenn man das jetzt so hochrechnet, eigentlich ziemlich interessant gerechnet, weil es ist, wenn die sagen, irgendwie um die 20% mehr, dann sind das irgendwie um die 500.000 Euro mehr, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie 300.000 Euro von Magenta Sport bekommen, dann halte ich 200.000 Euro Mehreinnahmen durch, ich sage jetzt mal, interessant DEL, mehr Zuschauer und andere Sponsoren. Geschichten, wo man einfach ein bisschen mehr verlangen kann, wenn man in der DEL und ich sage jetzt mal öfters auch im Fernseher vorkommt, durchaus einen realistischen Ansatz, wenn es dabei bleibt.
Hm. Es waren übrigens die Iserlohn Roosters, der DEL-Partner der Bietigheim Steelers.
Oh.
Also brauchen die Roosters jetzt auch einen neuen Partner.
Bleibt spannend, wir werden es beobachten. Fakt ist, will Bietigheim in der DEL bestehen, brauchen sie das perfekte Performance Package. Bringt uns zu einem kleinen, aber feinen Hinweis, denn wir haben wieder etwas von unserem Partner Manscaped und da wollen wir euch das Performance Package ans Herz legen, das ultimative Hygienekit für Männer und das ist wirklich prall gefüllt, hat den Weed Whacker, also den perfekten Ohr-Nasenhaartrimmer dabei, hat den Lawnmower, beste Körperpflege für unterhalb der Gürtellinie. Dazu dann noch mehrere Pflegeprodukte mit dabei. Top-Boxershorts, habe ich schon mal drüber gesprochen. Die Boxershorts perfekt für den Sport geeignet. Können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und das Beste ist, mit uns spart ihr sogar im Manscaped Shop. Denn mit dem Rabattcode PACMAS21 spart ihr 20% und erhaltet auch noch kostenfreien Versand. Wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, es gibt parallel noch den Peak Hygieneplan und wenn ihr euch da registriert, bekommt ihr auch noch alle 3 Monate neue Klingen zugeschickt. Also in den Manscaped Shop gucken, mal so ein bisschen durchklicken, da sind tolle Sachen dabei und wenn ihr bestellt, nutzt den Code PACMAS21, 20% Rabatt und kostenfreier Versand. Weltklasse dieses Thema. Weltklasse sehen wir auch momentan bei der Eishockey-WM und die ist richtig, richtig verrückt. Ich stelle mal die erste Frage an Sebi. Denn Sebi hat zuletzt noch gesagt, ja, da kommt jetzt diese Eishockey-WM, ich habe nicht so wirklich große Lust drauf. Motivation ist überhaupt nicht da. Und was muss ich in den letzten Tagen lesen in unserer WhatsApp-Gruppe? Natürlich läuft schon wieder nonstop der Fernseher im Hause Strasser. Sebi, wie geht's dir denn so mit der Eishockey-Weltmeisterschaft momentan?
Ja, sie ist deutlich interessanter und angenehmer, als ich es gedacht habe. Also ich dachte, ich wäre für diesen Sommer durch mit Eishockey, aber ja, ich habe schon wieder viel zu viele Spiele gesehen. Es sind ja auch sehr spannende Geschichten dabei. Also.
Geht's euch so, Jungs? Egel, Gilbert.
Ich war ja auch kein großer Freund der Eishockey-WM, bin ich ja ehrlich. Ich habe auch, glaube ich, nur ein einziges Spiel gesehen ohne deutsche Beteiligung. Es war Kasachstan gegen Finnland. Ja, ich war sehr begeistert übrigens von dem Torwart von Kasachstan, gerade in dem Spiel. Und ansonsten, ja, muss ich dann halt jetzt auch gestehen, dass das Deutschland-Kanada-Spiel hat mich emotional mehr abgeholt als so gut wie jedes DEL-Spiel vom ERC in dieser Saison.
Hui.
Also tatsächlich war ich sehr begeistert von diesem Spiel und habe sehr mitgefiebert und sehr Daumen gedrückt. Und dieses sehr hatte ich halt während der DEL-Saison komischerweise kaum. Und ja, dass ich das mal über die Nationalmannschaft sagen werde, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, das war eine einmalige Geschichte mit Olympia, aber jetzt haben sie mich schon wieder gekriegt.
Gilbert, wie geht's dir?
Ja, man fühlt sich schon so ein bisschen daran erinnert, so es läuft auf einmal alles. Natürlich spielen die Gegner auch mit, das sind ja generell Ergebnisse dabei, wo du denkst, okay, was passiert hier? Vor allem jetzt, wenn wir heute auch wieder aufs Spiel gegen Kasachstan schauen, die da munter das Punktesammeln anfangen oder schon angefangen haben und munter weitermachen. Aber wie der Egel auch gesagt hat, das Spiel gegen Kanada war natürlich schon abnormal. Also wie die sich da reingeschmissen haben in Schüsse, geblockt und so weiter und so fort. Als würde es kein Morgen geben, als wäre das letzte Spiel und es wird hier im Finale um irgendwas gehen. Also das war schon äußerst beeindruckend. Und dann auch noch dann halt den Sieg einzufahren gegen Kanada. Also man muss dazu sagen, war natürlich jetzt keine Kanada-Auswahl, wo du sagst, die vor dem müssen wir Angst haben. Das war das dritte Spiel und die dritte Niederlage bei denen. Aber trotzdem kannst du dir auf die Fahne schreiben. Kanada geschlagen, 3-1, auch noch überzeugend. Das war jetzt auch nicht irgendwie glücklich oder so. Du hast gut mitgespielt und du hast den Sieg erkämpft. Und wenn das so weitergeht, sind jetzt mit der Niederlage heute gegen Kasachstan 9 Punkte aus 4 Spielen. Ich denke, das ist ein Schnitt, der kann sich sehen lassen. Der erste große Brocken ist mit Kanada weg. Jetzt warten vor allem noch die USA und dann Lettland. Und wer weiß, wo die Reise dann am Ende hingeht.
Und genau
Finnland
das, was
natürlich
der
nicht zu
Gilbert gerade
vergessen.
gesagt
Finnland,
hat.
natürlich, Entschuldigung, natürlich, ja.
Genau das, was der Gilbert gerade gesagt hat, sie haben sich in die Schüsse geworfen und gespielt, als würde es keinen Morgen geben. Das habe ich zum ersten Mal in der Saison von einer Eishockeymannschaft gesehen, der ich die Daumen drücke. Genau diese kämpferische Arbeitseinstellung.
Diese WM ist schon auch sehr speziell. Und ihr habt es gerade gesagt, Kanada wirklich mit einem Team angetreten, das ist definitiv nicht die 1A. Das sind aber die wenigsten Mannschaften in dieser WM. Also da fehlt der Großteil der ganz, ganz großen Namen. Und deswegen, diese WM ist so schwer zu prognostizieren. Das haben ganz viele Experten gesagt. Ich habe mich vor dem Start der WM auch mit Basti Schwieler unterhalten. Der sagt also ganz ehrlich, das ist brutal schwer, da überhaupt irgendwas zu prognostizieren. Und da gab es ja auch forsche Töne aus der deutschen Mannschaft. Und die wächst aber auch gefühlt so ein bisschen zusammen. Ihr habt es gesagt, da wird sich reingeworfen, man sieht, die haben Lust, richtig spannend. Und die Ergebnisse, also da waren Ergebnisse dabei. Also, dass Lettland Kanada schlägt, boah, kann man nicht damit rechnen. Dass Kasachstan Finnland den Weltmeister 2:1 im Penaltyschießen schlägt, kann man auch nicht unbedingt erwarten. Die USA nudeln mal Kanada 5:1 weg. Und heute Deutschland gegen Kasachstan 2:3, ein ziemlich kurioses Spiel insgesamt. Also Kasachstan, der Aufsteiger mit einer Art Eishockey zu spielen, Eishockey zu zerstören schon fast. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so eng vor dem eigenen Tor steht. Also man kann Deutschland jetzt nicht so extrem viel vorwerfen, außer vielleicht so ein bisschen die Chancenverwertung. Aber dieses Kasachstan, das ist richtig fies zu spielen. Und wenn wir mal einen Blick in die andere Gruppe werfen, Schweden ballert die
Da
Schweiz
wollte ich
7-0
gerade
vom
hin.
Eis, also puh.
Da
Ja.
wollte ich gerade hin, in die andere Gruppe, was mich an dieser WM so jetzt doch wieder mitnimmt. Also wir haben da so Ergebnisse. Schweden, Weißrussland 0:1. War schon mal so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ui, das geht. Dann hat man aber hier so Spiele wie Schweden schlägt die Schweiz 7:0. Und das Spiel war, es war ein gutes Spiel, es war ein richtig gutes Spiel. Und dann gewinnt die Schweden 7:0 und es war eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wenn man sich das Ganze anschaut. Und dann nimmt man noch so Sachen mit und dann verliert Weißrussland heute gegen Großbritannien 3:4. Das sind halt so Sachen, wo man sich denkt, so, ja, wer jetzt wen? Also es war aus den letzten Jahren immer eigentlich so ziemlich bekannt. Du hast da deine Favoriten und dann hast du die, die noch irgendwo mitfahren dürfen und mitspielen dürfen. Und dieses Jahr ist es so, hä, warum gewinnt jetzt der gegen den anderen oder hier gegen da? Was soll denn das? Also das ist ja,
Die Russen haben auch schon Federn gelassen.
ja, also es ist ja fast schon frech, was da passiert gerade bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Können sich die nicht einfach mal dran halten, wer da zu gewinnen hat und wer nicht? Also, ja, also
Es gibt doch Regeln.
ja, genau.
Das ist übrigens mit dem, es gibt doch Regeln, das hat man sich, glaube ich, heute auch so mal ein bisschen gefragt beim Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Da gab es mehrere Situationen, wo man vielleicht mal so ein bisschen gestockt hat. Also zweimal Coaches Challenge der Kasachen, einmal richtig in Sachen Abseits, einmal falsch in Sachen Abseits. Das war aber dann auch dermaßen auf Messers Schneide. Also sowas von knapp. Dann ein Penalty für Kasachstan, wo man drüber streiten kann. Aber unterhaltsam ist diese WM. Da kann man nichts sagen.
Nee, definitiv. Also.
Die ist teilweise auch schon deswegen unterhaltsam, weil mitunter die Schiedsrichterleistungen schlechter sind als in der deutschen Eishockeyliga. Also ich glaube, ich werde nie wieder einen deutschen Schiedsrichter kritisieren, wenn man sich
Erinnern dich dann
mal.
in Folge 75 dran, wenn
Ja,
ich
aber
auch
bitte
darüber
erinnere mich
hinausgehe.
dran, weißt du noch damals bei der WM, die waren aber noch schlechter.
Den Satz musst du dir jetzt aufschreiben und merken.
Na, das, dafür haben wir ja dich.
Mich?
Ja.
Okay.
Aber ganz ehrlich, mit dem Coaching Challenges hätte ich in der DEL auch gern.
Ich
Ja,
war,
das Problem, das war ja auch schon mal Thema vor der abgelaufenen Saison. Und das Problem ist da vor allem, also was du halt am meisten challengen kannst, ist diese Abseitsregel. Ja, das ist halt wirklich auch am einfachsten. Und da kannst du auch mal schön ein Tor wegnehmen, weil wir sehen es ja oft genug, wenn wir jetzt mit Radio Wiesenfeld über der blauen Linie so ungefähr sitzen, siehst du ja oft genug, dass da einer schon früher drin war oder der Puck eben noch nicht drin war. Das Problem in den deutschen Hallen war ja bis jetzt die Kameraausstattung einfach, ja, dass das nicht technisch umsetzbar war, so wie ich gelesen habe, dass man die Kameras so platziert oder dann auch natürlich, ist ein Kostenfaktor natürlich auch noch, um das aufzubauen, das ganze System. Wenn ich mir jetzt die NHL anschaue, die ja dann in der Bande an der blauen Linie noch die Kameras haben und so weiter, das ist halt finanziell auch eine andere Liga. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann Verein, jetzt kommen wir mal zu Bietigheim wieder. Wir haben nur 3,3 Millionen, da können wir nicht auch noch so und so viel tausend für Kameras ausgeben, nur damit ihr schaut, ob es abseits war oder nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine geile Sache. Und ich fand das heute auch ein bisschen, ja, schwach von Rick Goldmann da in der Übertragung zu sagen, dass er da kein Fan davon ist, bla bla bla. Ich finde vor allem im Eishockey, wo es dann tatsächlich so um Linien und sowas geht, da ist es doch erst recht wichtig, ja. Im Fußball sehe ich das auch ein bisschen anders, aber beim Eishockey, da haben wir den Videobeweis eh beim Tor, ja, ob es da oder was dann mit dem Torwart passiert vor dem Tor und so weiter und so fort. Warum also nicht auch beim Abseits und warum eben dann nicht über die Coaches Challenge? Also ich finde das genial und es ist ja auch so geregelt, wenn es stimmt, alles okay und wenn es nicht stimmt, 2 Minuten Strafe, Thema erledigt, ja. Dann verlierst du auch dein Recht, da nochmal zu challengen und dann ist das Thema auch durch. Also es geht ja auch nicht viel Zeit verloren.
Auf alle Fälle ein interessantes Thema. Wenn wir jetzt mal auf die Tabellen gucken, also Stand Mittwochabend, Deutschland führt die Gruppe B an, noch immer, jetzt natürlich mit einem Spiel mehr. Der Zweiter ist Lettland, Dritter Finnland, Vierter Kasachstan. Damit kämpfen momentan um die vorderen Plätze, die nicht dabei sind, USA, Kanada, Norwegen und Italien. Also Italien, okay, die müssen wir rausrechnen, aber USA und Kanada auf Platz 5 und 6 nach den ersten 3 bzw. 4 Spielen.
Aber da liegt doch auch das Gefährliche dran, an dieser Tabelle. Es schaut jetzt wunderbar und schön aus. Und du bist Tabellenführer und du hast jetzt 3 Spiele gewonnen. Und im Endeffekt, wenn du dir aber anschaust, dass da dahinter noch Kanada, USA, Finnland kommen und die Letten da auch noch ein Wort mitreden wollen und die Kasachen auch nicht schlecht unterwegs ist, das sind jetzt zwei Spieltage, die wir jetzt selber noch irgendwie erfolgreich gegen Finnland und USA bestreiten müssen. Das ist auch kein so ein Gmadewiesen, wie schnell du da unter die Linie wieder fallen kannst. Dann bringt dir der ganze super Start, erstmal herzlich wenig. Aber noch ein Wort zurück. Ich finde die Kameraführungen und vor allem diese Schiedsrichtercam, das ist das Beste an den Schiedsrichtern bei dieser Weltmeisterschaft bis jetzt.
Absolut.
Das sind schon extrem hammergeile Bilder, die da über die Bildschirme jagen. Das hat mir jetzt schon in der NHL letztes Jahr in den Playoffs oder auch dieses Jahr recht gut gefallen, als sie so ein bisschen Platz hatten, noch so Kameras, die quer in den Zuschauerrängen, weil das sind ja keine Leute gewesen, einfach mal so quer mit rüberfahren und so komplett neue Bilder geben, während dem Spiel ziemlich geil.
Gibt natürlich neue Einblicke aufs Spielgeschehen natürlich und auch man kann sagen, das war die Sicht des Schiedsrichters. Also wirklich tolle Geschichte. Klar, die Vorrunde, da sind noch einige Spiele zu gehen. Deutschland darf nicht nachlassen. Fakt ist aber auch, die Anspruchshaltung im deutschen Eishockey hat sich verändert. Das sieht man auch an den Äußerungen von Toni Söderholm, der einfach sagt, ja, selbst beim Sieg gegen Kanada sagt er, ja, ich sehe da genügend Fehler. Also da ist einfach etwas da, das sehr, sehr. Ja, da ist etwas gewachsen im deutschen
Sich
Eishockey.
aber auch, finde ich, bei den Spielern ein bisschen verändert, die Anspruchshaltung. Ich glaube schon, früher sind Mannschaften halt zu dem Turnier gefahren und der Anspruch war, nicht abzusteigen. Und also jetzt wäre es indiskutabel, nicht unter die ersten 4 in der Gruppe zu kommen. Das wäre für das Team, glaube ich, echt für den eigenen Anspruch echt ein herber Rückschlag.
Vor allem bei so einem Turnier. Ich fühle mich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen erinnert an Olympia 2018 von der Grundvoraussetzung her, dass jedes Team nicht unbedingt mit der 1A-Truppe antreten kann, dass die Chancengleichheit ein bisschen mehr da ist, dass viel mehr über den Teamgeist kommt. Also wenn Überraschungen bei einer WM möglich sind, dann vor allem in diesem Jahr. Und der Weg dorthin ist eigentlich ein bisschen geebnet.
Dann
Aber
hast halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, du hast halt auch im Moment da hinten drin einen Bombentorwart.
das ist richtig.
Also Niederberger, da ziehe ich mein Cap richtig, richtig, richtig stark.
Ja, und dazu kommen dann, und da reden wir nochmal drüber, die geblockten Schüsse halt, ja, weil wie viel hat er nicht halten müssen, ja, weil da vorne einer lag oder gesessen ist oder sonst was. Also die Defensive ist halt schon brutal effektiv, vor allem im Kanada-Spiel gewesen.
Ja, auch das sehe ich dieses Jahr das erste Mal bei einer Mannschaft, der ich die Daumen
Da kann man
drücke.
jetzt natürlich auch ganz fies sein, was wir in diesem Podcast eigentlich nicht so oft sind, aber wenn man ganz fies ist, es sind ja auch nicht so viele München auf dem Eis.
Und kein Verteidiger.
Ja, und ich weiß, da wird immer viel lamentiert und oh, Nationalmannschaft und so wenig Münchner und so. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ja ganz froh, weil ich mir dann wieder, da bin ich dann wieder zu sehr Münchner und denke mir, ja gut, wer nicht spielt, kann sich nicht verletzen oder kann auch nicht irgendwie weggeholt werden, weil er eine Mega-WM spielt. Und am Ende ist es mir eigentlich auch wurscht.
Nee, mir nicht.
Ganz ehrlich, ich sehe ja die ganzen Jungs, ich so viele Spiele in der Saison. Ja, jetzt kann ich mir auch mal ein paar andere anschauen und
Nee. Nee, ich bin da.
ja, da habe ich jetzt in
komm
ein,
jetzt.
da habe ich
Das war
jetzt
das
doch
Statement vom
aufgeucht.
Sie
Siehst
wieder
du,
zu.
merk schon.
So, ich,
Auf
auf,
jetzt
auf
hier.
diesen Slot freue ich mich tatsächlich jetzt schon die ganzen knapp ein bisschen mehr als 50 Minuten.
Na, ich bin da ganz einfach. Es hat sich mittlerweile in der deutschen Nationalmannschaft einfach so viel getan und es ist einfach, es stellt sich heraus, wer in der Nationalmannschaft die Top-Spieler hat, die das Spielgeschehen bestimmen. Das sind auch die Vereine oder die haben sich herauskristallisiert, weil sie auch in der deutschen Eishockeyliga dominante Rollen haben und zwar durchgängig. Und mir ist da einfach zu viel Mannheim drin. Auch, ich sage jetzt mal, für Leute, die eben nicht mehr bei Mannheim spielen, die schon einen Schritt weiter sind. Mir ist da viel zu viel Mannheimer Umfeld drin und viel zu viel Berliner Gekrakel. Ich will da schon wieder haben, dass die Nationalmannschaft mit den besten Spielern, dass da die Münchner ein Wort mitreden, weil ich denke, das ist mittlerweile auch der Anspruch, den wir haben wollen.
War ja bei Olympia, war es ja auch noch so.
Ja, da waren wir auch noch Meister.
Und da
Also
ist uns dann irgendwas in der Zwischenzeit
ja.
entglitten. Da bin ich schon bei dir. Und nicht falsch verstehen, ne? Ich mag den Plachter auch im Nationaltrikot nicht. Und wenn er ein Tor schießt, dann freue ich mich für seine Mitspieler, aber wie es nicht für
Ist
ihn.
das jetzt schlimm? Ja, ist das jetzt schlimm, dass ich mich da heute gefreut habe, dass sie das Tor zurückgenommen haben? Ist das jetzt persönlich
So
verwerflich?
weit
Das lässt
möchte ich
sehr
jetzt
tief
nicht
blicken,
gehen,
sagen wir
aber.
mal so.
So weit möchte ich jetzt nicht gehen. Nein, ich nochmal, ich feiere den Spieler ja auch nicht als der Spieler, der er normalerweise ist, sondern mich freut es halt dann für die Mannschaft. Ich habe ja selber gesagt, ich kann keine Spieler dann auf einmal bei der Nationalmannschaft hart feiern, die ich die ganze Saison über überhaupt nicht leiden kann. Und dazu stehe ich auch. Aber ja, man kann es natürlich so sehen, da ist der Münchner Zug so ein bisschen abgefahren. Ist schon auch ein Signal und ein Indikator, dass man da in den letzten 2, 3 Jahren so ein bisschen den Anschluss verpasst hat. Aber ob jetzt da der Abelshauser und der Hager und der Elis mit auf dem Eis stehen bei dem Turnier oder nicht, ich hätte mich über das Kanada-Spiel nicht mehr gefreut, nur weil jetzt da der Elis und der Abelshauser mit dabei gewesen wären.
Ja, im Spiel vielleicht nicht, aber insgesamt, wenn du jetzt am Überlegen bist, wo willst du denn die Münchner Spieler noch unterbringen? Ich denke, dass das schon der Münchner Anspruch sein sollte, mit dem, wie man so in die DEL reingeht und mit dem
Muss.
ganzen Ding. Da würde ich jetzt gerne wieder die Brücke auch zum Fußball schlagen. Wenn du jetzt zu den roten Schweinsblasentretern schaust, die ja auch, ich sage jetzt mal, durchaus, das gehört dort auch zum Selbstverständnis, dass du die besseren Nationalspieler und irgendwas bei dir in der Mannschaft hast. Und wenn du sie gerade noch nicht hast, dann bringst du deine Spieler so weit, dass sie es eben werden, um dort wieder dabei zu sein. Und das ist, finde ich, auch ein Ausdruck, den du als Team irgendwo mitbringst, wenn du sagst, ich möchte hier der sein mit den dicksten Eiern. Dann gehört das für mich auch dazu, dass ich meine Spieler so positioniere oder eben diese Spieler dann auch habe.
Ja, aber am Ende, weißt du, wenn du es genau so machen willst, wie es im Fußball läuft, dann hast halt irgendwann auch eine kackenlangweilige Liga.
Nein, ich verstehe das schon, was der Sebi meint, aber du musst halt dann wieder das sehen. München verpflichtet auch keine wirklich Nationalspieler. Der letzte, den ich jetzt noch so im Kopf habe, oder das sind eigentlich Elis und dann euer Liebling Gurgula, ja. Die aber halt auch nichts
Sebis
mehr.
Liebling, gell? Sebis Liebling. Halt
Sebis
nicht da
Liebling
raus
Philipp
aus der
Gurgula.
Nummer.
Nein, der halt dann auch nicht mehr viel reißt. Und wenn ich mir dann anschaue, zum Beispiel einen Stefan Leubel, der jetzt auch bei der WM nicht schlecht ist, der halt lieber nach Mannheim geht. Generell, die gehen halt alle nach Mannheim. Wer war denn der andere? Da kommt doch jetzt noch einer. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Irgendwo her wechselt noch einer nach Mannheim.
Ja, du hast ja selbst in
Stimmt,
der
Wohlgemut
Kasper.
wechselt nach
Ja,
Mannheim.
genau, danke. Den meinte
Genau.
ich, danke.
Der allerdings bei der WM ja nicht dabei ist.
Nein, aber Deutscher und der wird auf absehbare Zeit auch Nationalspieler werden und auch bei einer WM spielen, weil er halt dann in Mannheim sich bestimmt auch so entwickelt wie manch anderer. Und das macht München nicht, ja. Da baut man lieber drauf, dass man die Akademie hat und sich da die Nationalspieler selber züchtet. Wie gesagt, man verpflichtet dann nur noch gestandene Profis, aber halt keinen, man schafft es nicht oder man will nicht, zum Beispiel einen Tim Wohlgemuth oder einen Stefan Leubel nach München holen. Ja. Und das
Muss ich
finde ich
jetzt ein
dann auch
bisschen
wieder.
widersprechen, weil jetzt natürlich Freddy Tiffels nach München kommt.
Aber der ist halt auch dann schon wieder ein, 2 Jahre weiter. Ja? Nee, aber das ist das, was ich halt auch ein bisschen seltsam finde. Ich meine, wenn das die Philosophie ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber das ist halt dann die Konsequenz von der ganzen Geschichte.
Da will ich aber auf die Fanbrille irgendwo wieder raus, weil es casht mich so dermaßen. Die Mannheimer Reihe, die Berliner Reihe, die NHL-Reihe, oh, die vierte Reihe, oh, da fährt ein Kasten damit. Hey Leute,
Sogar die Landshuter Reihe wird
ja
erwähnt.
genau, die Landshuter-Reihe. Ja. Weißt du, Leute, wollt ihr mich verarschen? Was kommt als nächstes? Die Augsburger Reihe. Ja,
Ja,
dann
okay.
ist aber
Wollen wir
fein.
bitte die
Als
Kirche im
nächstes
Dorf
kommt die
lassen hier?
Bietigheimer Reihe.
Ja, genau, die Bietigheimer Reihe, weil da kommen ja die besten deutschen Spieler her.
Eben.
Ja, und dann kommt noch die Krefelder Reihe dazu. Die werden ja Meister nächstes Jahr.
Und
Da wollen wir erst mal
Sebi
schauen.
eskaliert, finde ich stark. Und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich eine Tölzerei geben. Da soll ja auch die Meisterschaft eingefahren werden. Wer bei dieser WM wirklich stark spielt, sind vor allem zwei Spieler, finde ich, die man so ein bisschen, eigentlich muss man drei sagen. Wir haben einen Matthias Hinterberger im Tor, der richtig stark unterwegs ist. Ein Corby Holzer, der hinten aufräumt. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Aber auch ein Tom Kühnhackl bei seinem WM-Debüt, was viele ja noch gar nicht auf dem Schirm eigentlich immer noch haben, der hat noch keine WM gespielt, richtig gut unterwegs. Und ganz frisch natürlich ein Dominik Kahun, der jetzt in Riga schon angekommen ist und jetzt erstmal noch 6 Tage Quarantäne hat und dann auch noch eingreifen wird. Nicht uninteressant.
Der Herr Kühnhackl hat lieber Stanley Cups gewonnen, als WMs zu spielen. Und von der.
Der hat halt immer Glück mit seinen NHL-Teams bis heute gehabt,
Ja,
ja. Das ist halt genau der
genau.
Punkt.
Was man von einem Dominik Kahun nicht so ganz sagen kann.
Nee.
Aber dass sich Edmonton da sweepen lässt, naja.
Das ist aber auch eher so ein Kaderproblem. Nein, aber ich möchte mal kurz
Ja.
zu Holzer was sagen, aber vielleicht stehe ich auch alleine da. Ja, er fällt auf, aber ich fand jetzt nicht, dass er unbedingt positiv aufgefallen ist. Also mir war es teilweise ein bisschen zu körperlich, das Spiel, was er da gemacht hat. Ich habe ihn dann auch, ich sage das jetzt als totaler Laie, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus im Eishockey. Ich weiß nicht, wie oft er auf der Strafbank gesessen ist, aber für mich jetzt der Eindruck war, er saß schon ein, zweimal öfter draußen als manch anderer. Und das ist halt auch seiner Spielweise geschuldet. Und wir haben es ja, glaube ich, in Folge 50, hast du mal drüber gesprochen, haben auch gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht so überragend. Der bringt einen Namen mit, der hat NHL gespielt und das war es dann aber auch. Und jeder redet immer von ihm. Klar, er ist da eine Bank da hinten drin, aber.
Er spielt jetzt schon Pabel-Hockey.
Ja. Also in Mannheim wird man ihn dafür feiern, das sollen sie auch machen, aber ich finde, er war jetzt für mich hat eigentlich eher so mehr, für mich persönlich war es so, dass mehr das Negative bewogen hat als jetzt das Positive. Auch wenn er da das Tor ja richtig schön den Empty Netter gemacht hat.
Aber der Sebi wäre wahrscheinlich glücklicher, wenn er in München unterschrieben hätte, weil dann hätten wir jetzt hier vielleicht noch mal einen Münchner Verteidiger.
Nein, wir dürfen uns ja freuen. Ein Maxi Kastner ist dort unterwegs. Für den freut es mich immens, dass er seine erste WM spielen darf. Wir haben einen
Und
Cece
der spielt
Peterka, der
Bombe.
mittlerweile lizenziert wurde. Das heißt, da dürfen wir auch darauf hoffen, dass er demnächst sein WM-Debüt feiern wird. Und ein Dominik Kahun, den wir ja immer noch im Herzen so ein bisschen als Münchner sehen. Wir werden weiterhin die Augen nach Riga richten zur Eishockey-WM. Wir werden das im Blick behalten. Für uns aus rein Münchner Sicht ist natürlich jetzt Sommerpause angesagt, aber wir werden in den nächsten Wochen, Monaten natürlich regelmäßig wieder ans Mikrofon zurückkehren. Wir haben noch ein paar Ideen, wir haben so ein paar Pläne für diesen Sommer. Wir freuen uns auch drauf, müssen wir mal gucken, was alles so klappt. Wir werden euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Packmas ein bisschen unregelmäßiger jetzt über die Sommerzeit, aber ganz ohne Packmas geht's nicht. Also wir sind auf alle Fälle weiterhin für euch da. Halten euch auf dem Laufenden, wann, wo und wie die neuen Folgen kommen. Ansonsten lasst ein Like da, Facebook, Twitter, Instagram, dann verpasst ihr nichts. Abonniert diesen Podcast. Wenn ihr uns supporten wollt, einfach packmas.de/sponsoring eingeben. Da gibt's alle Infos. Ansonsten verbleiben wir eigentlich wie immer mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Ich sag merci Sebi Egel Gilbert.
Merci Flo.
Danke.
Bleibt gesund, bleibt negativ und ganz wichtig, wir und ihr immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Bis euch.
Servus. Servus.
Weiß und blau.